Regensburg. Wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse. Ganz stark. Und jetzt die Chance. Einfach so. Tor!
Da ist es. 5:4. Und wer macht es? Nano langsam. Bringt die Füchse in Führung. Der Wahnsinn.
Ist natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen.
Schieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.
Herzlich willkommen zu Late Hit, dem offiziellen Podcast der Füchse Duisburg. Mein Name ist Oliver Rettich und wir feiern Episode 10, also quasi Geburtstag. Und nicht nur zum Geburtstag eignet sich unser heutiger Gast ganz gut, sondern auch, weil wir kurz vor dem Start der Saison stehen, vom ersten Spieltag am Freitag. Da habe ich heute unseren Geschäftsführer dabei, dem ich ein herzliches Hallo sage und bin froh, dass er mein Gast heute ist, Tom Södler.
Servus.
Ja, vielleicht kennst du das, hast du ja schon bestimmt ein paar Mal reingehört. Wir haben am Anfang so eine Starting Six, um ein bisschen so aufzulockern und so die Zungenakrobatik auch ein bisschen zu bemühen. Und da habe ich Entweder-Oder-Fragen für dich dabei und würde dich bitten, dass du dich für einen der beiden Begriffe oder Phrasen entscheidest.
Ja, leg los.
Okay. Erste Frage, geht's direkt zur Sache. Visionär oder Pragmatiker?
Sowohl als auch.
Schlau. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Oh, das ging schnell. Berge oder Meer?
Es kommt immer drauf an. Man kann auch in die Berge fahren und trotzdem am Meer sein. Ich war im Sommer an der Amalfiküste, da war beides.
Oh, das ist gut.
Das war super.
Dann so ein bisschen aus dem Arbeitsbereich. Delegieren oder selber machen?
Ja, die richtige Antwort wäre natürlich delegieren. Aber manchmal rutsche ich noch rein, Sachen dann auch selber zu machen, wo es definitiv effektiver gewesen wäre, die zu delegieren.
Okay. Nachtschicht oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Und dann noch eine Freizeitfrage. Buch oder Film?
Buch.
Was war das letzte Buch, was du gelesen hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Film wäre genau, hätte ich genau die gleiche Verzögerung gehabt. Ich habe so ein Buch, Schwarzgurt-Unternehmer heißt das, gelesen. So. Da geht es zum Thema, sich selbst ein bisschen zu entwickeln in Richtung, was das Thema Führungskraft betrifft.
Sagen also quasi so. Ein Fortbildungslektüre
quasi. Ja,
ja. Ja, lass ein bisschen über dich sprechen. Du bist nicht jemand, der gerne im Rampenlicht steht, das ist ja auch in Ordnung. Du bist in Bad Nauheim geboren und du hast dort auch Eishockey gespielt. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie deine ersten Gehversuche im Eishockey gewesen sind?
Gespielt hört sich ja immer so an, als hätte ich das gekonnt. Wenn ich das gekonnt hätte, würde ich damit heute mein Geld verdienen auf dem Eis. Nein, ich habe seit ich 4 bin in Bad Nauheim im Nachwuchs gespielt und dann nach der Jugendzeit aber auch aufgehört. Mangels Talent. Einer meiner Trainer hat gerne mal gesagt, ich mache dem Schläger die Holzsplitter rein und nicht andersrum, weil ich so Holzhände habe.
Ich habe natürlich bei Elite Prospects geguckt, gehört sich ja, dass man da sich mal immer wieder aufhält. Und da sehe ich, du bist zuletzt beim GSC Moers registriert gewesen.
Das
Wie
stimmt.
ist das denn passiert?
Boah, das war Zufall. Da habe ich noch in Krefeld gewohnt und gearbeitet und hatte eine Zeit lang nicht gespielt. Und der Philipp Grün, einer der Eigentümer von Central Hockey, der spielt ja heute noch in Moers. Und da hat Moers, glaube ich, noch eine Klasse tiefer gespielt, in der Regionalliga. Und dann sagte er nur, ey, wir suchen noch Leute, hast du nicht mal Bock, komm mal mit. Ja, und dann, ich glaube, ich war da anderthalb Saisons oder so, aber dann hat es irgendwann die Zeit nicht mehr zugelassen. Aber war lustig, war eine lustige Truppe, muss ich sagen.
Um so ein bisschen den Bogen zu spannen zum Geschäftsführer, ist das wichtig, wenn man in einem Eishockey-Geschäft auch arbeitet, auch Eishockey gespielt zu haben, so ein bisschen in der Materie zu sein? Oder ist das eigentlich was Unabhängiges, was jetzt nicht unbedingt bedingt ist?
Also ich würde sagen, es ist keine Voraussetzung, vor allem wenn man in Richtung Geschäftsführer geht, weil es ja dann auch mehr um den wirtschaftlichen Bereich geht. Natürlich hilft es an vielen Stellen, aber ich glaube, wenn man interessiert ist, kann man sich da alles, was man braucht, auch einfach durch die Leidenschaft aneignen.
Und aktuell, können wir noch erwähnen, bist du in der Hobbymannschaft tätig?
Ja, natürlich, Samstagabends. Die Krabben. Grüße an die Krabs.
Genau, diese Grüße habe ich dann quasi indirekt eingeleitet. Wenn wir so ein bisschen über deine Arbeit und deine Aufgaben sprechen, ich glaube, die sind sehr komplex. Wie bist du in diese Sparte reingekommen, Geschäftsführer, Unternehmer? Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie ist das passiert?
Wie man sagt ja immer so schön, ne? Unverhofft kommt oft.
Ja.
Ich habe damals ein duales Studium in Krefeld bei den Pinguinen gemacht und dann hatte sich da ja ein Eigentümerwechsel dann angebahnt, beziehungsweise war dann auch abgeschlossen im Sommer. Und dann war ich im Studium auch gerade fertig. für mich die Entscheidung getroffen, dass das einfach mit meinen Werten auch nicht mehr übereintrifft. Und wollte mich umorientieren, hatte dann damals mit dem Matthias Roos gesprochen, der bis kurz vorher in Krefeld Geschäftsführer war, über den ich auch damals nach Krefeld gekommen bin. Der hat zu dem Zeitpunkt wieder in der Spedition beim Ralf Pape angefangen, als Geschäftsführer. Und dann hatte ich ihn gefragt und dann sagte er erst, nein, ich habe nichts, bin selber erst neu hier wieder mit dabei, ich muss mich jetzt erstmal einarbeiten. Habe ich dann so akzeptiert und wie es der Zufall so will, eine Woche später hat mein Telefon geklingelt. Das war die letzte Augustwoche. Und da waren wir gerade, hatten wir Tagung von der DEL, kurz vorm Ligastart. Und dann war jetzt auch kein langes Telefon, hat er nur gesagt, hier wird jemand benötigt für die Eishalle als Geschäftsführer. Hat mir das natürlich auch schmackhaft verkauft. Wusste ja, ich will ja weg. Ne? Also, war ein leichtes Gespräch, wir haben auch nicht über Geld gesprochen. Ich habe direkt gesagt, ich mache es, ich will ja einfach nur weg. Ja, und so bin ich dann hier hingekommen und wusste auch gar nicht, worauf lasse ich mich ein. Wie gesagt, der hat mir das gut verkauft, dann hieß es, ja, die Eishalle und das wird modernisiert und das läuft auch alles von alleine.
Da kommen wir später nochmal zu.
Ja, richtig, da kommen wir später nochmal zu, das läuft auch alles von alleine. Ne? Mhm. Da musst du auch nicht viel machen. Da kannst du auch dann auch viel für dich lernen als Geschäftsführer, weil du hast ja auch keinen Druck. Ne? Wie gesagt, das läuft von alleine. Ja, ne? Ja, dann bin ich nach Krefeld gefahren, habe darum gebeten, meinen Arbeitsvertrag aufzulösen zum Monatsende. Das hat dann auch dankenswerterweise kurzfristig geklappt. Habe ich meine Klamotten in die Säcke gepackt. Ich hatte keine eigenen Möbel. Ich habe in Krefeld damals in einer Wohnung vom Club gewohnt. Mhm. Und ja, dann bin ich innerhalb von 2 Tagen nach Duisburg gezogen, habe dann zum 1.9. angefangen. Das heißt, ich hatte vor kurzem sozusagen 5-Jähriges.
Wow. Nimm es mal bitte mit, wie sieht so ein Alltag aus? Also wenn man mit dir zu tun hat und dich manchmal im Büro besucht oder an Spieltagen sieht, dann stellt man fest, entweder hast du einen Knopf im Ohr oder du bist gerade am Telefonieren und sehr beschäftigt. Ich glaube, das wissen die meisten Leute gar nicht. Was fällt da so zeitlich an? Was ist das für ein Stress? Was für Aufgaben zählen vielleicht dazu, die man jetzt nicht vermutet? Es geht ja nicht nur um Spielerverträge oder um Hallenverträge und Partner, es geht ja um viel mehr. Kannst du da mal so ein bisschen umreißen, was ist so der Standardarbeitstag von Tom Södler?
Ich glaube, einen Standardarbeitstag gibt es nicht. Wenn das so wäre, wäre das zwar einerseits schön, aber andererseits auch langweilig.
Ja.
Wenn man im Sport zu tun hat, ist einfach vieles, was nicht planbar ist. Mhm. Manche Sachen sind planbar, natürlich. Ja. Regelmäßige Meetings etc., da versucht man sich ja schon dran zu halten. Mhm. Aber es kommt ja jeden Tag irgendwas Unvorhergesehenes, vor allem wenn man dann auch noch eine Sportmannschaft mit dran hat.
Ja.
Und immer sagt, ja, hätte ich jetzt auch darauf verzichten können, dass das passiert. Ne? Mhm. Das lief doch letzte Woche so gut,
ja, aber ja.
Es wird nie langweilig. Sagen wir so, es ist zeitintensiv durch die Doppelfunktion, sowohl bei der Betreibergesellschaft als auch bei den Füchsen dann. Aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Aber wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich es auch nicht machen.
Was ist das so? Muss man sich ja so vorstellen, du stehst dann morgens auf, dann kommst du hier in die Eishalle, ins Büro. Und wie lange geht dein Arbeitstag? Hast du überhaupt Freizeit? Kannst du dich irgendwie erholen? Kannst du das Telefon mal weglegen? Wie ist das bei dir?
Ich sag mal, es ist natürlich Fluch und Segen zugleich, dass ich mein eigener Chef bin. Das heißt, ich habe selber in der Hand, wann ich komme und wann ich gehe.
Ja.
Wenn ich jetzt faul wäre, dann will ich um 10 Uhr kommen und gucken, vielleicht um 13 Uhr zum Mittagessen wieder zu gehen und dann
das machst du aber nicht.
So zu tun, als hätte ich viel zu tun.
Ja.
Nein, aber ich schaue unter der Woche viermal Sport zu machen vor der Arbeit.
Mhm.
Ich dann um 7 Uhr mich so eine Stunde betätige, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Egal in welcher Form, Joggen, Kraftsport, irgendwas halt, nur um was zu machen. Ist ja auch wichtig, weil ich glaube sonst, wenn man viel zu tun hat, dann bekommt man Probleme mit Stress. Wenn man aber Sport macht und dann auch so ein bisschen auf seine Ernährung achtet, dann hat man das eigentlich gut im Griff. Mhm. Und das muss ich so sagen. Ja, und dann bin ich meistens um 8 Uhr, 8.30 Uhr fertig im Büro. Wenn ich keinen Sport mache, dann bin ich um 7 Uhr im Büro.
Ja.
Aber ein wirkliches Ende ist nie erkennbar, weil selbst wenn ich jetzt dann um 18 Uhr sage, ich fahre nach Hause, man sitzt ja trotzdem zu Hause, dann selbst wenn ich auf der Couch sitze, denke ich, oh, kannst du da noch mal, dann kriegst du hier noch eine WhatsApp, dann lese ich meine Mails beantworte ich da noch was, dann ruft der noch an. Aber wie gesagt, ich mache es ja gerne. Ich könnte ja auch einfach zu Hause mein Handy ausmachen, das wäre ja der einfache Weg.
Mhm.
Aber meistens so, ich komme dann so 18 Uhr nach Hause, esse was, setze mich in Ruhe hin und dann meistens so 20 Uhr wird mir dann langweilig und dann setze ich mich wieder an den Schreibtisch, wenn ich nichts an dem Tag geplant habe. Ne, und dann arbeite ich noch ein paar Sachen ab. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht beschweren. Ich könnte auch einfach das Handy ausmachen. Mhm. Deswegen, das soll jetzt keine Wehklagerei sein, sondern ist einfach, das Ende ist nicht planbar, sagen wir so. Wenn du dann noch Spieltage hast, kann auch gut mal sein, dass es eine 7-Tage-Woche ist. Aber ja, wie gesagt, man macht das mit Leidenschaft und dann fällt das auch nicht auf.
Also es ist tatsächlich so lapidar, wie es klingt, ein Fulltime-Job.
ist ein Fulltime. Viele denken ja auch im Sommer, ich mache nichts.
Das denken Leute.
Das finde ich auch immer, immer sehr, sehr amüsant, weil gerade beim Eishockey-Club,
ja,
die Vorbereitung ist im Sommer. Wenn dann die Saison läuft, ich sag mal, wenn wir jetzt in Richtung Oktober reinkommen und jetzt nicht 10 Schwerverletzte haben, dann ist das eigentlich so die Zeit, wo dann alles eher regelmäßiger abläuft, wo man in so ein in so einen Tritt, in so Routinen reinkommt. Das ist eigentlich eher der angenehmere Zeitraum, dann so bis Januar, Februar. Aber Sommer ist eigentlich so der arbeitsintensivere Teil, weil die Leute, auf die man vielleicht auch manchmal Zugriff braucht, die sind dann nicht vor Ort. Und dann muss man alles per Telefon machen, per WhatsApp, und meistens ist ja das persönliche Gespräch immer das effektivere, ne, sagen wir mal so. Aber deswegen finde ich das immer sehr amüsant, weil da wir halt mit der P+10 natürlich auch noch das Stadtfest machen und ein, zwei andere Sachen.
Ja, stimmt.
Ist ja eigentlich kein... Ich hätte gern diese 5 Monate, wo ich nichts zu tun habe, manchmal. Aber andererseits wäre das ja auch langweilig.
Gerade der Sommer ist ja auch für alle Mitarbeiter, die da ehrenamtlich helfen, auch eine sehr intensive Zeit, weil da kommen die neuen Spieler, da werden Sachen eingestielt, da werden Pre-Game-Shows geplant und ich weiß nicht was alles. Also das ist halt auch, ja, ich sag mal, um den Sport herum sehr intensiv. Ja, wenn wir so ein bisschen über die Füchse sprechen, ich glaube, das merken auch Fans und Zuschauer, dass Eishockey in Duisburg immer größer und bedeutender wird, dass es immer Neuerungen gibt. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, was ist so in dieser Saison vielleicht anders als in der letzten Saison oder welche Ziele haben wir uns jetzt vielleicht nicht sportlich, sondern so vom medialen Aufkommen her so auf die Fahne geschrieben. Wo geht es so hin mit den Füchsen, was so unsere Präsenz so anbelangt?
Ja, also das Ziel ist ja immer, also sowohl Präsenz als auch wirtschaftlich, als auch sportlich, das alles nachhaltig aufzubauen. Deswegen ist ja, im Eishockey gibt es ja immer gerne Leute, die geben mehr Geld aus, wie sie haben, und sind dann am Ende der Saison verwundert, dass es dann doch nicht gereicht hat.
Oh, da weiß ich gar nicht, was du meinst.
Da soll sich also wirklich keiner angesprochen fühlen. Okay. Das ist im Generellen gemeint. Das ist ja wirklich im Eishockey über Jahre ein Problem. Aber das ist ja dann auch wieder negativ für die Darstellung nach außen. Und deswegen ist auch wie dieses Jahr das Ziel, wieder einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja. Wieder mehr zu machen, nochmal mehr in neue Formate reinzugehen, wie der Podcast, den ihr jetzt hier macht, das ist ja auch eine wichtige Sache. Das ist einfach nochmal ganz andere Einblicke, die Leute erhalten, und ist auch gut produziert, also zumindest da, wo ich reingehört habe. Vielleicht gibt es auch Folgen, wo das nicht so ist, aber das glaube ich nicht.
Ja.
Und da auch einfach jede Saison einen Schritt weiter zu gehen, das ist auch das, was wir an Feedback von vielen Partnern erhalten, dass die Außendarstellung einfach positiv ist, ne, dass wir, ich glaube, vermeiden mittlerweile auch die großen Fettnäpfchen. Haben wir ja auch mal ab und zu mal immer ein Talent gehabt, eine Mine zu treffen. Die sind auch weniger geworden. Vielleicht wird es auch dieses Jahr mal keine Mine, die wir treffen. Mal gucken. Ich will niemals nie sagen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wie gesagt, das ist auch das Feedback, was wir von unseren Partnern bekommen. Auch bei der Saisoneröffnung habe ich mit ein paar Fans draußen gesprochen. Im Vorbeigehen natürlich immer mal wieder. Und der Tenor war positiv. Und ich glaube, das wirkt sich auch wiederum auf die Mannschaft aus. Wir haben bisher durchweg eine positive Stimmung in der Kabine. Und das ist auch schon mal wichtig. Ne? Am Ende des Tages, wenn die Jungs nicht zusammenhalten, können wir so viel Geld ausgeben, wie wir wollen für den Kader. Wenn die sich nicht verstehen, ja, dann können wir das Geld auch anzünden, dann haben wir wenigstens ein bisschen Wärme, aber dann haben wir wenigstens was von. Aber wie gesagt, dann wäre da drin wert verbrannt.
Ja, das stimmt. Ich habe mit dem Sebastian Probst gesprochen, auch so ein Indiz, der für unser Ticketing zuständig ist, das vielleicht nicht weiß. Und er sagt auch, dass wir so 267 Dauerkarten, sagt er, mir gestern verkauft haben im Vergleich zu 188 oder so letztes Jahr. Ja. Ist das ja auch schon mal ein Plus zu dem Zeitpunkt. Wir sind noch vor der Saison, was ja auch ein Dokument dafür ist, dass die Fans schon gestiegen Lust auf Eishockey haben hier bei uns.
Definitiv. Also ich sag mal, es gibt wenig bessere Indikatoren dafür. Natürlich, am Ende der Saison kann man das nochmal anders bewerten.
Ja.
Wenn wir jetzt dann weniger Zuschauer hatten wie in der Vorsaison, dann ist natürlich schade. Man muss aber auch bedenken, natürlich fällt das Essen-Derby auch weg.
Ja.
Aber das ist natürlich auch unsere Aufgabe, da einfach das Event und auch, ne, die Stimmung darum so aufzubauen, dass die Leute sagen, das Essen-Derby ist zwar weg, aber ich habe trotzdem Bock auf Eishockey, auch wenn die Moskitos nicht kommen. Ich komme auch zu den normalen Spielen der Füchse, habe da Spaß, trinke mein Bierchen, esse meine Bratwurst.
Ja.
Hab noch echtes Eishockey. Ist einfach eine geile Atmosphäre hier durch die Halle, muss man ja sagen. In großen Hallen geht das ja auch gerne verloren. Natürlich ist da dann auch mehr der Show, der Eventcharakter gegeben, weil da einfach viel mehr Technik drin hängt. Das können wir hier einfach aus baulichen Gründen nicht machen. Aber ich glaube, die Leute, die zu uns kommen, wir sehen ja auch, es kommen immer mehr MSV-Fans, wenn der MSV nicht spielt, zu uns. Und die sagen auch immer wieder, es macht Spaß hier, es ist sehr familiär, es ist kein Konfliktpotenzial unter den Fangruppen oder wenig.
Wenig, ja.
Irgendein Arschloch hat man ja immer mal dabei, ist ja normal, ist wie überall im Leben. Aber das ist ja auch einfach ein guter Indikator, dass die Leute sagen, ich hatte vorher mit Eishockey nichts zu tun, aber das hat mir eher Spaß gemacht. Ich gehe mit meinen Freunden hin, wir trinken unser Bierchen, essen unsere Wurst. Es macht auch Spaß und langsam verstehe ich das Spiel auch.
Das ist wichtig, dass man das versteht. Wenn wir den Geschäftsführer schon da haben, man fragt immer so, wie ist denn das Geschäft, wie läuft das Geschäft? Kann man das so bilanzieren? Geht es den Füchsen gut? Sind wir finanziell auf guten Beinen? Wenn ich dich schon mal da habe, dann muss ich das ja fragen, wie sieht das so aus?
Also ums Finanzielle mache ich mir aktuell wenig Sorgen. Mhm. Wie gesagt, wir haben den Kader mit den finanziellen Möglichkeiten geplant, die wir haben. Mhm. Und werden auch nur Nachverpflichtungen tätigen, wenn der Zuschauerschnitt dementsprechend ist. Mhm. Deswegen machen wir auch jetzt aktuell nichts mehr auf dem Transfermarkt. Mhm. Das ist einfach das Ehrlichste, was wir machen können. Mhm. Weil alles andere wäre so eine Art, die Leute zu verarschen. Weil das signalisiert ja, okay, da ist Kohle da, aber das wäre ja dann ein Einkauf auf Risiko. Mhm. Da bin ich einfach kein Fan von. Ne? Und deswegen, wenn der Zuschauerzuspruch gut ist, ne, bin ich der Letzte, der sagt, das Geld wird nicht wieder in den Kader gesteckt, aber man kann halt nicht alles in den Kader stecken, wir gucken ja auch alles drumherum nach und nach zu entwickeln, sei es in technisches Equipment zu investieren,
ja.
Ne, sei es aber auch in Personal uns da einfach weiter aufzustellen, dass auch das Ehrenamtlerteam alles an Material und Technik hat, was benötigt wird, das ist ja auch wichtig, ne? Ist wie das Sprayed Equipment, ist einfach mittlerweile ein hochwertiger Stream geworden. Ich glaube, es wird auch honoriert, das, was ich von anderen Standorten höre, dass die Leute sich freuen, wenn sie in Duisburg einen Spray-Stream gucken, weil das ist an manchen Standorten, und das meine ich jetzt keinem gegenüber böse, ist das Produkt einfach nicht so hochwertig. Mhm. Und das wird ja auch wiederum honoriert in den Buchungszahlen. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen,
ja.
Also finanziell mache ich mir keine Sorgen. Wie gesagt, ich gebe nur das Geld aus, weil ich habe, wenn wir jetzt natürlich auf einmal unerwartet 30% weniger Zuschauer haben wie in der Vorsaison, das geht natürlich auf meine Bilanzierung natürlich, wirkt sich dann schon negativ aus, aber damit rechne ich nicht. Wie gesagt, ich kalkuliere auch passiv bei den Zuschauern und von daher, jeder, der drüber kommt, ist ein Invest in einen neuen Spieler.
Wie macht das dann so ein Geschäftsführer? Sagt er dann, okay, ich habe jetzt dieses Jahr so ein Ziel an Zuschauern, das vielleicht höher liegt als letztes Jahr und rechne ich das dann irgendwie gegen? Du hast gerade gesagt, du bist vorsichtig, das ist auch, glaube ich, löblich, wenn man sich andere Standorte anschaut. Rechnet man da wirklich, okay, ich bilanziere jetzt so, sagen wir mal, 200 Zuschauer mehr bei einem Heimspiel und dann habe ich die Kosten gedeckt. Wie geht man da so durch? Ist man da ehrgeizig? Ist man da vorsichtig? Wie macht man das?
Also ich kalkuliere für den Kader und für alles, was mit dranhängt, also für die Grundausstattung,
ja,
nenne ich das mal, für den Grundetat, kalkuliere ich mit den Werten aus der Vorsaison.
Mhm.
Ja, und dann stecken wir uns intern Ziele, okay, wenn wir das erreichen, wenn wir das erreichen, wenn wir das erreichen, dann setzen wir das und das um.
Mhm.
Und so ist das Risiko natürlich deutlich minimiert,
weil
man weiß einfach, wenn man sieht, okay, jetzt ist der Zuschauerschnitt 100 Zuschauer höher, dann weiß ich, okay, das hat folgende Auswirkungen, ich kann Spieler XY in dem Zeitraum nochmal verpflichten mit den und den Kosten, habe das dann abgedeckt und habe dann nicht im April das böse Erwachen, wenn die BG-Abrechnung kommt.
Genau.
Weil auch das, es ist kein Hexenwerk, man kann sich ungefähr plus minus ausrechnen, was man an die BG zahlen muss und wer dann im April, Mai überrascht ist, ja, der hat halt einfach zwischendurch nicht gerechnet, weil man kann im Eishockey grob rechnen von den Bruttolohnkosten, die man hat, kommt nochmal ungefähr ein Drittel davon, kommt nochmal an BG, die man dann zahlen muss. Und darf man netterweise auch, darf man da auch direkt die Vorauszahlung für die kommende Saison leisten.
Ach so, das ist natürlich praktisch. Du hast es gerade schon gesagt, erstmal keine Verstärkung, also ein bisschen sportliche gegangen. Da würde ich jetzt gerne auch mit dir so ein bisschen über den Kader sprechen und die Ziele. Ich glaube schon, dass wenn man sich die ersten Spiele ansieht, die Ergebnisse waren jetzt am Ende vielleicht nicht überragend, aber die Spiele waren schon so, dass man das Gefühl hat, ich glaube, da ist eine solide, stabile Mannschaft da, die auch bestimmt ein besseres Ergebnis als in der Vorsaison erreichen kann. Das ist so das Gefühl, was so da ist. Siehst du das auch so, dass du auch sagst, okay, vom Sportlichen her ist die Erwartungshaltung da, dass man zumindest besser als der reguläre Platz 10, den man am Ende hatte, abschneidet? Ist auch so, ist auch das die Erwartungshaltung vom Geschäftsführer?
Ja, also mit dem, was wir an Kader haben, natürlich ist er jetzt nicht so breit wie an manchen anderen Standorten. Mhm. Aber da war der Fokus jetzt mehr auf Qualität statt Quantität. Und dann noch halt in Absprache mit unseren Kooperationspartnern dann, wenn nötig, noch die Quantität reinzubringen. Natürlich wird das erst komplett möglich, wenn die DNL ihre Qualifizierungsrunde durch hat. Dann können natürlich Köln und Iserlohn und auch Düsseldorf, bei Düsseldorf natürlich kein DNL-Team, das ist die Kooperation mit Herne, aber dann können diese Standorte auch vermehrt Spieler aus dem DNL-Bereich schicken, die sie jetzt aktuell nur freitags schicken können, weil die ja Samstag, Sonntags ihre eigenen Spiele haben, wo die sich erstmal qualifizieren müssen, damit die nach der Runde ruhig schlafen können, bis es dann bei denen in die Playoffs geht. Aber, wie gesagt, Fokus auf Qualität, Quantität über Kooperation. Ich sehe uns also auf jeden Fall nicht auf Platz 10. Ich will jetzt die Früchte nicht zu hoch hängen.
Ja, das ist oft.
Aber solide im Mittelfeld, da sehe ich uns schon, das ist auch die Vorgabe. Da haben wir uns auch mit dem Trainerteam darauf verständigt, dass das auch unser interner Anspruch ist. Und nach der Vorbereitung bin ich da auch weiterhin optimistisch. Natürlich haben wir jetzt zum Beispiel in Herford die beiden Spiele verloren. Da haben wir auch ein paar Sachen ausprobiert. Mhm. Man hat auch gesehen, wie der Unterschied ist, wenn der Klavs mit dabei ist, ja, und nicht. Er macht seine Reihe einfach besser.
Ja.
Dadurch waren wir natürlich nochmal gezwungen, die Reihen auch umzustellen. Mhm. Frankie hat die Chance genutzt, hat einfach viele Sachen mal ausprobiert. Aber wann soll man das sonst machen, wenn nicht in der Vorbereitung?
Ja.
Und ob wir jetzt, wenn wir da um die goldene Ananas spielen, ob wir da jetzt 2-3 verlieren oder 3-2 gewinnen, oder eher andersrum, Herford war ja zu Hause, aber das ist für mich egal. Wichtig ist mir, dass ich sehe, das Trainerteam versucht was, versucht im Vorfeld schon Lösungen zu finden für den Fall, was ist wenn, damit wir dann einfach gut aufgestellt sind, wenn mal sich jemand verletzt. Einfach wissen, wer matcht mit wem. Das kannst du aber nur, wenn du das probierst. Das kannst du nicht, wenn du sagst, ja, hätte, wäre, wenn. Können uns nichts von kaufen.
Du hast es gerade angesprochen, die Kooperation. Es gibt so manche Stimmen, die sagen, ui, jetzt ist der Klasplan jetzt verletzt. Wie du gesagt hast, ein guter Spieler, Michael Fumin, wird in den ersten 3 Spielen gesperrt, aus der Vorsaison fehlen. Macht dir das so ein bisschen Sorgen, dass du sagst, okay, das ist ein bisschen knapp, und von den Kooperationen her haben jetzt Köln und Düsseldorf noch nicht so viele Feldspieler geschickt. Bist du da ruhig und sagst, das entwickelt sich noch, oder geht man da auch mal mit so einem Kooperationspartner ins Gespräch? Hör mal, wir brauchen jetzt mal einen Spieler, was ist da los? Wie geht man da so mit den Partnern so ins Gespräch? Und wie ruhig schläfst du?
Ich schlafe immer ruhig.
Immer.
Ich schlafe immer ruhig, das weißt du.
Ja.
Da muss schon viel passieren,
wenn
mich was aus der Ruhe bringt.
Ja.
Nein, das ist ja am Ende des Tages, sind das ja Kooperationen, die auf Augenhöhe ablaufen sollen. Natürlich bin ich dann am Telefon sehr wehleidig, ne, und klage, wie schlecht es uns geht und dass ich Spieler brauche. Nein, aber die wissen ja auch, also ich kenne sowohl den Matze Baldes schon länger, den Franz, den kenne ich auch schon länger. Mhm. Und die wissen natürlich auch, wie ich das meine. Mhm. Die wissen natürlich auch, dass ich ein bisschen ärgern will. Aber am Ende des Tages, wir haben den Vorteil, es betrifft eigentlich nur das Sonntagsspiel jetzt, am ersten Wochenende, wo ich sage, okay, da ist halt schade, weil da spielt die DNL selber an beiden Standorten. Mhm. Aber die anderen beiden Spiele, die es betrifft, sind Freitagsspiele, und da mache ich mir keine Sorgen. Da wird uns keiner unserer Kooperationspartner im Stich lassen. Wie gesagt, da sind wir im stetigen Austausch.
Okay.
Und zu gucken, wer kann, ne, und wer bringt uns auch weiter. Ist natürlich schön, wenn wir dann auch da wieder Thema Qualität und Quantität, ne, wenn wir dann vielleicht 4 Spieler geschickt bekommen, wenn da aber keiner davon ein Spieler ist, den wir eigentlich brauchen. Ne? Mhm. Als Beispiel, wir haben Center verletzt und wir kriegen 4 Verteidiger geschickt.
Ja, das passt nicht. Ja.
Ja. Aber da sind wir im Austausch, da bin ich positiv.
Also kann man da schon was anteasern am Freitag, dass da vielleicht Verstärkung kommt aus irgendeiner Ecke? Ist das möglich?
Verstärkung kommt auf jeden Fall.
Okay.
Wie die genau aussieht, weiß ich aber erst Mittwoch, beziehungsweise dann Donnerstag, wenn die Jungs hier auf dem Eis gestanden haben. Weil wir natürlich auch gucken müssen, okay, wen nehmen wir davon jetzt, wen nehmen wir nicht, ne? Sind auch am Gucken. Ich hoffe, dass bei der DEG sich bald alles stabilisiert, dass die ihre Kaderbreite hinbekommen. Ja, da sind wir auch im Austausch, dass auch da dann aus Düsseldorf der ein oder andere regelmäßig bei uns sein wird. Heuter Position, das ist jetzt so, wie es ist.
Mhm.
Dem Ryan Bednar hatte man sich erhofft, dass er einfach früher seinen deutschen Pass bekommt. Ja. Aber das ist jetzt so. Wie gesagt, auch das gehört in der Kooperation auf Augenhöhe dazu.
Mhm.
Einfach da offen drüber zu sprechen. Wir wissen, wo wir stehen. Kann ich mit leben. Und wenn der Fall der Fälle ist, müssen wir halt eine Lösung finden.
Wenn man mal über die Neuzugänge spricht, die wir haben, und deine Meinung dazu aus Fansicht oder aus Beobachtungsbrille, sagt man, also ist das Gefühl, dass Leon Willerscheid einen guten Job macht im Tor. Das ist ja auch eine Lösung, die du dann, sag ich mal, spät mit dem Frank dann getroffen hast. Wie glücklich bist du, dass auch so ein Adam Kidewitz auch, der hat jetzt beim Vorbereitungsturnier den Preis des besten Fuchses da geholt, hat auch, war so gut wie jedem Tor beteiligt. Bist du da froh, dass diese Jungs gut einschlagen, weil man sagt ja immer so, die Deuterposition und die jungen deutschen Spieler, also die Deutschen sind immer die wichtigsten. Wie bist du da in dem Sektor zufrieden mit den beiden als Beispiel?
Ich werde natürlich zu keinem Spieler einzeln
eine
Meinung äußern. Aber ich bin damit zufrieden, dass wir es geschafft haben, einfach junge Spieler davon überzeugen zu können, zu uns zu kommen, die vielleicht dann auch mal ein Jahr einen Paycut hinnehmen müssen. Aber wir haben denen ja einfach ganz klar den Weg aufgezeigt. Wir haben gesagt, pass auf, das können wir zahlen.
Mhm.
Das Geld kriegst du dafür aber auch wirklich. Ne? Das ist ja auch immer noch so ein Ding, aber das Geld kriegst du wirklich. Und du hast die Chance, einfach dich ein Jahr mal in einer anderen Rolle zu zeigen und damit vielleicht auch wieder dich für höherklassige Clubs wieder interessant zu machen. Ne, das ist der Weg, den wir bieten können. Es wird auch langfristig, glaube ich, der Weg sein, über den wir einfach kommen müssen am Standort, weil es einfach andere Standorte gibt, wo einfach viel mehr Geld vorhanden ist. So ehrlich muss man auch sein. Aber ja, da geht es darum, kreative Lösungen zu finden, die Jungs zu überzeugen. Und ich bin natürlich auch zufrieden mit Mannheim, dass wir auch da eine Lösung finden konnten, weil gute deutsche Torhüter sind einfach rar gesät.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt, wo wir dann suchen mussten, waren die noch rarer gesät.
Mhm.
Aber bisher kann ich nichts Negatives sagen.
Ja, wenn wir auf Freitag schauen, das erste Heimspiel, ich glaube, da fokussiert man sich immer so drauf, welche Früchte hat die Vorbereitung getragen, wie geht man los, wie viele Zuschauer kommen auch in die Halle. Wir können da Werbung machen, liebe Zuschauer, Freitag 19:30 gegen die Black Dragons Erfurt, kommt alle in die Halle. Und wir können das vielleicht auch ein bisschen vorteasern und verraten. Tom, wir haben da so eine Kleinigkeit, die wir auch den Zuschauern mitgeben wollen.
Ja, soll ich das ankündigen oder willst du das ankündigen?
Wie du magst.
Ja, wir haben, du warst ja maßgeblich daran beteiligt.
Ja, in schreibender Form, ja.
In schreibender Form. Wir haben als starke Teamarbeit, nenne ich das jetzt einfach mal, waren ja wirklich viele Leute jetzt daran beteiligt, haben es geschafft, ein Saisonheft aufzusetzen, das Fuchsblatt. Und jeder Besucher, der Freitag kommt, der wird natürlich beim Verlassen des Stadions kostenlos das Saisonheft einmal in die Hand gedrückt bekommen.
Ja, wir werden dann noch einen Extra-Post machen und da so ein bisschen anteasern, was da so im Heft zu lesen ist. Aber ich denke, das ist eine schöne Sache. Und natürlich nicht nur für die altarrivierten, fachkundigen Fans in der Halle, sondern das Heft soll auch Leuten zugänglich gemacht werden, die jetzt vielleicht nicht kommen, damit wir potenzielle neue Fans werben. Ne?
Richtig, damit die Leute einfach sehen, das macht Spaß hier. Ne, das Fuchsblatt an sich ist auch hochwertig. Mhm. Muss ich sagen, ist wirklich ein cooles Produkt geworden.
Ja.
Ich bin damit so Zeitschriften, bin ich immer schwierig zu begeistern.
Ah, okay.
Ne, aber ihr habt das hinbekommen, mich dafür zu begeistern. Und von daher... Ich bin positiv. Ich denke, das wird den Leuten wirklich gefallen.
Können wir an der Stelle auch mal dem Thorsten Tepassen Dankeschön sagen.
Auf jeden Fall.
Weil, so wie ich das richtig weiß, war das auf jeden Fall mit sein Anliegen, seine Idee. Und der hat da uns so ein bisschen angefixt. Schreibt doch mal was, bringt doch mal was und so weiter. Und das ist, glaube ich, jetzt ein Sammelsurium geworden. Danke den Sponsoren natürlich auch. Die sind auch im Heft vertreten, die da uns natürlich tatkräftig unterstützt haben, dass so ein Heft auf die Beine kommt. Und ja, wir sind mal gespannt, wie es ankommt. Aber ich glaube auch, das ist eine schöne Sache für uns. Wenn wir über den Start sprechen, du hast gerade gesagt, im Platz im Mittelfeld ist so mit dem Trainerteam ausgemacht. Jetzt haben wir einen total neuen Modus dieses Jahr, was wir, glaube ich, weiß ich gar nicht, noch nie so gehabt haben, dass es eine Gruppierung in 5 und 6 gibt irgendwie und dann wird eine Runde gespielt, aber ohne Playoff, sondern direkt Playoff-Qualifikation. Schielt man da so ein bisschen? Ich weiß, dass dein Geschäftsführerherz pocht, du wirst ja gleich was erklären, so. Dass man sagt, okay, diese Top 5, na, ist das möglich, ist das drin? Schielt man da schon so hin, dass man sagt, ja, das ist schon so ein sportlicher Anreiz, in diese Top 5 reinzukommen? Oder sagt man, okay, in der unteren Gruppe gibt es ein Heimspiel mehr.
Aus wirtschaftlicher Sicht muss ich natürlich sagen, ist der beste Platz der 6. Platz.
Ja.
Dann spielt man oben mit und hat trotzdem noch ein Spiel mehr.
Ja.
Sportliche Ambitionen muss natürlich immer dabei sein.
Mhm.
Am liebsten schließe ich die Saison natürlich auf Platz 1 ab. Mhm. Das sollte auch klar sein. Realistisch, weiß ich nicht. Ne? Hätte ich eine Glaskugel, dann wäre ich auch reich, wenn ich das könnte.
Ja.
Wie gesagt, ich bleibe bei meiner Aussage. Mittelfeld. Ich nehm alles, was an guten Spielen kommt. Mhm. Verzichte gerne auf alles, was an schlechten Spielen kommt.
Das machen wir, ja.
Wie jeder. Aber ich bin wirklich positiv gestimmt. Ich will nur einfach den Jungs den Druck so ein bisschen nehmen. Deswegen werde ich mich da nicht festlegen. Die sollen frei aufspielen. Ich bin der Meinung, die machen bisher alle einen guten Job. Die Stimmung passt im Kader. Und das ist schon mal das Wichtigste.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich aufgefallen. Also wenn man mit dem Team Kontakt hat, sei es bei Media Day oder jetzt auch in Halle, die Jungs haben ja im Hotel übernachtet. Ich glaube, die Stimmung ist wirklich gut, da ist viel Spaß dabei, sehr gelöst und locker. Also nicht, dass es in den anderen Jahren immer schlimm war, aber man merkt schon so, dass die Jungs ja schon brennen, ne? Und gerne miteinander spielen. Das wirst du sicherlich auch so.
Der eine oder andere spielt noch ein bisschen zu sehr, aber sonst.
Achso, ja, das stimmt. Ja, gut, also die Feinheiten, die müssen dann noch klappen. Ja, wenn wir dich schon als Eishockeyspieler auch da haben, der auf dem Eis auch unterwegs ist, mit wem rechnest du in der Saison als Top-Favoriten? Gibt es da schon Mannschaften, wo du sagst, okay, also die werden oben landen, da von denen rechnest du dir einiges aus?
Ja, also Klassiker ist natürlich die Scorpions,
mhm.
Brauchen wir nicht drüber sprechen.
Ja.
Ich denke, die Indians haben sie aber auch wirklich ja, sehr gut verstärkt. Mhm. Muss ich sagen, auch qualitativ. Da war ich echt überrascht über den einen oder anderen Transfer, dass man den realisiert bekommen hat. Vor allem, weil ich da auch natürlich wusste, was da einige Jungs an Geld aufrufen. Mhm. Da dachte ich mir, okay, ambitioniert. Ja. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Die werden halt finanzieren können. Die haben ja einen hohen Zuschauerschnitt. Ja. Und auch eine breite Sponsorenbasis, mache ich mir keine Sorgen. Tilburg ist für mich wieder in den Top 4 mit drin. Und sonst noch Leipzig, würde ich sagen.
Ja.
Ich glaube, da passiert am Standort auch einiges. Da bin ich echt mal gespannt. Die haben letzte Saison schon einen guten Schritt nach vorne gemacht. Mhm. Auch, finde ich, was Außendarstellung betrifft.
Ja.
Das auch, hat sich wirklich sehr gesteigert. Ich glaube, die sind auf einem guten Weg, vielleicht langfristig Top-2-Team zu werden. Vielleicht auch schon diese Saison. Kaderbreite haben sie auf jeden Fall. Qualität haben sie auch im Kader.
Ja.
Muss nur hoffen, dass das alles zusammenpasst. Und dann, aber die spielen interessantes Eishockey.
Das war die fachliche Expertise vom Tom. Lass uns das aktuell Sportliche mal so ein bisschen zur Seite tun und so ein bisschen mehr in die Zukunft schauen. Da ist natürlich der Hallenneubau ein Riesenthema. Jetzt sind ja gerade Kommunalwahlen gewesen. Das ist ja immer so ein Punkt, wo man überprüft im Nachgang, wie sich Versprechungen mit dem matchen, was dann tatsächlich passiert. Kannst du uns mal mitnehmen, was ist so der aktuelle Stand, was du gehört hast, was man dir gesagt hat? Man hat ja nur vernommen aus der Zeitung, dass das politische Interesse an einem Neubau einer Halle auf jeden Fall da ist. Das ist, was man gehört hat. Aber in letzter Zeit hörte man auch, mit der Finanzierung, das ist nicht so leicht. Gibt es einen aktuellen Stand, den du uns mitteilen kannst, Tom?
Ich habe es ja vorhin schon grob angerissen, wo ich 2020 hier angefangen habe im September. Da sagte man mir ja schon, das läuft alles und das wird renoviert, das Objekt. Das liegt dann nur noch bei einem auf dem Schreibtisch, der ist im Urlaub. Und wenn der wiederkommt, dann ist das alles in der Mache, mach dir keine Sorgen. Dann sitzt ihr da in einer richtig schön renovierten Halle. Das war vor 5 Jahren. Seitdem haben wir vielleicht mal selber die Lampen getauscht, aber das war es dann auch. nein, Spaß beiseite. Ich bin ja immer Realist, was sowas betrifft.
Mhm.
Ich glaube, da wird sich auch bis nach der Stichwahl nichts bewegen.
Mhm.
Das, was ich gesagt bekommen habe, ist halt, man wartet noch, wie die Zuschüsse aussehen vom Bund, dass das Richtung Ende Oktober dann klar ist und dass man erst dann eine Entscheidung treffen will. Ich finde den Kostenrahmen immens.
Ja.
Ich frage mich auch, wie man das ohne Zuschüsse finanzieren möchte, vor allem da in Duisburg ja oder Theater auch noch ein Problem ist.
Mhm.
Da sehe ich natürlich dann die Zweckmäßigkeit noch weniger gegeben, bin ich auch ehrlich. Andererseits muss man aber auch fragen, ist eine Eishalle für 95 Millionen für Duisburg, ist das realistisch? Muss man auch hinterfragen natürlich, müssen sich auch die politischen Entscheider hinterfragen. Aber andererseits, wenn ich dann natürlich die Kosten für das Theater sehe, wo deutlich weniger Leute reingehen, natürlich ist halt auch Kultur,
muss
man auch nicht drüber sprechen, hat auch seine Berechtigung. Mhm. Aber wenn diese Kosten 3-4-mal so hoch sind für... Ich weiß nicht, wie wenig Leute da hingehen. Aber es gibt ja in Düsseldorf auch tolle Kulturangebote, wo man hingehen kann ins Theater. Dahinter frage ich halt, was ist nötig? Ne?
Mhm.
Und man muss natürlich auch die Frage stellen, wenn man hier neu baut, am gleichen Standort, was passiert mit den Füchsen in den Jahren der Bauzeit?
Ja.
Und da ist für mich die Lösung, 3-4 Jahre in einem Zelt zu spielen, keine charmante Lösung.
Ja.
Das ist was, wo wir A, Stillstand hätten, wenn nicht sogar ein Rückschritt, weil man natürlich einfach in seinen Möglichkeiten komplett beschränkt ist. Mm. Ich warte ab, was kommt, aber ja, ich möchte mich da jetzt natürlich nicht weiter zu äußern. Man hat mich von Seiten der Stadt auch gebeten, gewisse Themen da nicht aufzumachen. Halte ich mich auch dran. Die haben einfach um Zeit gebeten.
Ja.
Und wie gesagt, werde ich denen auch geben. Die Lösung des Zeltes für 3-4 Jahre, wie gesagt, das wäre für uns einfach uncharmant.
Mm.
Das mal nett und freundlich auszudrücken. Mhm. Weil mit einem Zelt kann man wirtschaftlich nicht planen. Es kommen keine Zuschauer, man kann dort nicht viele Getränke oder Food verkaufen. Natürlich, man kann da einen Bierwagen draußen hinstellen, alles schön und gut. Aber vor 700 Mann einen Oberliga-Betrieb dann zu finanzieren, wenn auch die Einnahmen aus den Laufzeiten wegfallen etc., man keine richtigen Räumlichkeiten hat, das sehe ich wiederum einfach schwierig an. Da müsste man dann einfach im Fall der Fälle eine andere Lösung finden, dass man hier einfach vor Ort sagt, okay, es soll ja eine Halle mit 2 Flächen geben. Man baut zuerst den einen Bereich fertig, kann dort mit, was wir jetzt einfach nur dahingesponnen, mit so Übergangstribünen, kriegt man es dort in der Trainingshalle hin, eine Kapazität 1200, 1300 Personen zu erzeugen, baut dann die Haupthalle und zieht dann nach Fertigstellung wieder rüber, macht die Übergangstribünen weg. Das wäre so eine Lösung, die ich mir vorstellen könnte. Aber ja, das muss Duisburg Sport als Inhaber der Eishalle natürlich lösen. Da sind mir die Hände gebunden, vor allem in der Größenordnung.
Und das wäre natürlich, sag ich mal, perspektivisch, kostentechnisch auch nicht so ein großer Klotz, sondern vielleicht auch irgendwie staffelbarer, so wie ich das jetzt höre. Interessant, das können wir ja mit...
Planbarer.
Planbarer. Das können wir der Politik ja so ein bisschen mit auf den Weg geben. Ja, wenn wir über unsere Liga sprechen, es ist ja kein Geheimnis, dass man mit manchen Entscheidungen des Deutschen Eishockeybundes nicht immer als Verein leben kann und dass es da manchmal Stress gibt und die Modi und die Strukturen und dies und das und Abgaben und so weiter. Was hältst du von dem Konstrukt Oberliga? Ist das jetzt so, wie es aussieht, die Mannschaften, die in der Regionalliga sind, die sicherlich wie Dortmund ein Zuschauerpotenzial haben und einen Zulauf haben, die dann auf einen Aufstieg verzichten? In Ratingen hat man auch eine Fanbase und steigt aber nicht auf. Dann gibt es eine Central European Hockey League, wo deutsche Mannschaften ausgewandert sind. Ein Oberliga-Nordvertreter steigt seit Jahren nicht in die DL2 auf und man darf an Playoffs nicht, wer an Playoffs nicht teilnimmt, kann nicht aussteigen. Also es ist so, wenn man so als Fußballer auf den Eishockey-Sport, was macht ihr eigentlich da mit dem Auf- und Abstieg? Das ist ja total wild. Wie siehst du dieses Konstrukt für die nächste Zeit? Ist es da irgendwie möglich, dass man diese Schere zwischen, ich sag mal, Arm und Reich so platt, dass man die so ein bisschen enger macht? Oder muss man da an eine DEL3 denken, an eine Eingleisigkeit der finanziell Stärkeren? Was sind so deine Gedanken zu diesem Thema? Ohne jetzt jemandem auf den Fuß zu treten.
Ich muss natürlich vorweg sagen, ich muss aufpassen, was ich sage. Mir wurde nach meiner letzten Aussage schon ein Disziplinarverfahren angedroht und ein Verfahren vom Spielgericht. Ja, alles gut, habe ich abgewiegelt.
Oh, ja. Da bin ich jetzt erschrocken.
Ich bin da tiefenentspannt. Ja, Spielplan kam anscheinend meiner Aussage nicht ganz so gut an. Aber
ach so, okay.
Mit Kritik muss man leben können. Wenn man das nicht kann, hat man was falsch gemacht. Sonst. Aber ist ein anderes Thema.
Ja, ja.
Das ist schwierig. Am Ende des Tages, jeder Standort hat seine Berechtigung in der Oberliga, sowohl im Norden als auch im Süden, kleineren sowie die größeren Standorte. Das größte Hindernis für Clubs hochzukommen im Norden, im Süden geht es ja einigermaßen, aber im Norden ist, glaube ich, einfach die Weitläufigkeit der Liga. Man hat einfach enorm hohe Reisekosten.
Ja.
Na, man hat je nach Standort wenig Derbys. Im Süden ist ja fast hört sich jetzt an wie jedes Spiel, aber soll nicht übertrieben klingen, aber im Süden hat man einfach mehr Derbys, geringere Reisekosten, die Standorte liegen relativ nah beieinander, bis auf ein, zwei Ausnahmen.
Ja.
Das macht es da nochmal einfacher hochzugehen. Aber was natürlich auch einfach ein Hindernis ist, sind die Abgaben. Also Schiedsrichter kosten ohne Ende Geld mittlerweile. Die Leistung bewerte ich nicht an dieser Stelle. Die Abgaben an den Landesverband muss man zahlen, obwohl der Landesverband in der Oberliga gar nichts mehr macht. Ich zahle den Landesverband, ich weiß nicht, was der für mich tut. Also das, was die machen, da kriege ich eine Rechnung für, da zahle ich auch. Aber ja, aber muss halt zahlen.
Ja.
Nimmt jeder das Geld mit, ne? Kannst du nichts machen. Und muss natürlich dann auch nochmal Geld an den DEB zahlen. Natürlich hast du als Aufsteiger das erste Jahr beitragsfrei. Mhm. Ist schön und gut, aber man will ja auch länger wie ein Jahr in der Liga bleiben. Mhm. Oder man sagt halt, ne, man geht ein Jahr hoch, nimmt halt beitragsfrei mit, geht wieder ein Jahr runter, spielt wieder eine Jubelsaison in der Regionalliga, kommt wieder ein Jahr hoch, aber das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Da liegt die Aufgabe halt beim DEB, eine Lösung zu finden. So sehe ich das zumindest. Wenn man diese Beiträge vereinnahmt, auch für den Spielbetrieb, eine Lösung zu finden, um es wieder attraktiver zu machen, auch im Norden, aufzusteigen. Und man muss auch einfach eine Regelung finden, dass man sagt, okay, der Meister muss hochgehen.
Ja, genau.
Ne, weil es funktioniert ja nicht, also in Dortmund, da waren ja wirklich super viele Fans.
Über 3000
irgendwas. Super interessanter Standort. Ne? Ja. Fanbase ist vorhanden. Ja. Es scheint ja auch Geld da zu sein, sonst könnte man die Jungs, die da spielen, auch nicht bezahlen. Natürlich kommt es auch durch die Zuschauer.
Ja. Ne?
Aber das ist so ein Standort, natürlich verstehe ich Dortmund auch. Das ist natürlich viel einfacher in der Regionalliga mit viel weniger Risiko bei diesen Zuschauerzahlen. Aber es oder Ratingen, die ja jahrelang Meister wurden.
Ja.
Da verstehe ich aber einfach nicht, wieso man unten in der Liga bleibt. Also da fehlt mir komplett der sportliche Anreiz. Da würde ich als Fan auch nicht mehr kommen. Jetzt, wie gesagt, jetzt war letztes Jahr mit Dortmund mal ein anderer. Nee, war ja gar nicht. Ratingen hat ja wieder gewonnen.
Ratingen hat am Ende
In meinem Kopf hatte Dortmund eben gewonnen. Aber trotzdem, ne, du hast so Teams wie Ratingen. Dortmund wird da auch über lang oder kurz hinkommen. Weil ich glaube, da ist einfach mehr Geld vorhanden wie im Ratingen, als um einen Kader halt aufzubauen. Aber du hast Teams, die werden 3-4 Jahre Meister. Passiert nichts.
Schade, ja.
Ja, schade, ist noch nett ausgedrückt. Beschissen ist das. Und du fragst dich halt auch, wieso kommen die nicht hoch? Ne? Die spielen da unten um die goldene Ananas. Dann, wenn das so geht, natürlich spielst du in der Oberliga nach unten hin auch um die goldene Ananas, weil du kannst ja nicht absteigen, weil da kommt ja eh keiner hoch. Zumindest im Norden, im Süden, wie gesagt, geht es ja eigentlich. Mhm. Aber 11 Teams im Norden finde ich schon, ist eine Grenze. Also unattraktiv auch. Ungerade Zahl ist immer unattraktiv, sieht man jetzt an den Dienstagsspieltagen.
Ja.
Bin ich gar kein Fan von.
Ja.
Habe ich auch schon,
kundgetan.
Ja. Ist natürlich auch toll, dass wir dienstags gegen so ein paar Zuschauermagneten wie Tilburg und Hannover spielen dürfen. Mhm. Finde ich super, wirklich toll. Habe ich mich richtig gefreut. Aber langfristig, wie gesagt, 11 Teams. Stell dir mal vor, jetzt sind wir nur noch 10 Teams.
Ja.
Mit 10 Teams, okay. Da sage ich noch, kannst du wieder einen interessanten Modus draus machen, weil du eine gerade Anzahl hast, musst du nicht mehr unter der Woche spielen.
Mhm.
Aber trotzdem, wenn man überlegt, dass wir, ich glaube, 2023 war es, ne? Waren es noch 15 Teams? Mhm. Oder war es 2022? Ich weiß es gerade nicht richtig, wo Dietz Limburg und alle noch mit dabei waren.
Ja, ich meine ja. Mhm.
Hat man Teams wie Neuwied, die super erfolgreich CEHL, in der holländischen, in der Benelux-Liga da sind. Super erfolgreich, super interessant auch für die Oberliga, reisefreudige Fans. Ja, die kommen aber einfach nicht.
Mhm.
So, und dann heißt es immer, ja, wir haben mit denen gesprochen, nächstes Jahr kommen die auf jeden Fall. Ja, ist ja ein Ammenmärchen, da wären die ja schon längst da.
Mhm.
Ne, wären die vor 2 Jahren schon gekommen, wenn das alles stimmen würde, was da erzählt wird. Und deswegen, da muss der DEB einfach eine Lösung finden, das wieder attraktiv zu machen. Oder eine Lösung finden, es einfach unattraktiv zu machen, unten zu bleiben. Kannst ja entweder mit Zuckerbrot machen oder mit der Peitsche. Mhm. Aber eine von beiden Lösungen muss man finden. Und da immer nur gut zuzureden, finde ich die falsche Lösung. Weil
Druck aufbauen.
Ja, Druck aufbauen. Es bringt uns ja nichts weiter. Und am Ende des Tages, der DEB braucht halt Geld von den Clubs ja auch, von den Abgaben.
Mhm.
Wenn keine Clubs hochkommen und es werden immer weniger, wo willst du halt Geld hernehmen?
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch der Fananreiz, solche Spiele gegen Ratingen, Dortmund, Neuwied, das waren ja auch immer sehr stimmungsvolle.
Das wäre super interessant. Natürlich, das muss ich an den Standorten auch aufbauen, nach und nach, aber ist ja hier nicht anders gewesen. Natürlich bist du hier von einem anderen Punkt gestartet, weil die Füchse jahrelang in der Oberliga waren. Ratingen jetzt letzten Jahre schon Regionalliga und alles spielt, aber es muss sich ja aufbauen. Und wenn du aber von vornherein sagst, du willst nicht aufsteigen, egal was kommt, dann brauchst du eigentlich nicht antreten.
Genau, das ist so auch, was du gerade sagtest, diese sportliche Ehrlichkeit, die ein Fan auch haben möchte. Ja. Der will Visionen haben und nicht, auch ja gut, steigen wir eh nicht auf. Das ist natürlich schwierig zu verkaufen, auch als Produkt, ne, am Ende.
Natürlich kommen dann weniger Fans, ist ja klar. Dann kannst du immer sagen, ja, wir steigen nicht auf, weil kommen nicht so viele Fans. Aber wieso sollen die denn kommen? Es geht ja um nichts.
Ja.
Das ist ja jedes Spiel ein Freundschaftsspiel, wenn du es so siehst.
Richtig, ja. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall mal, dass da vielleicht ein bisschen Bewegung reinkommt. Ich glaube, so eine attraktive Liga, ich weiß noch, als Preußen Berlin noch dabei war oder die Crocodiles Hamburg.
Kein Ostclub, das sind so weite Fahrten.
Das glaube ich auch, da bin ich. Aber das war natürlich auch, ich glaube auch Hamburg, da nach Hamburg zu reisen, ist auch immer schön. Ne? Als Abschluss, Themengebiet, ich gucke ja immer gerne so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Du bist jetzt als Geschäftsführer noch ziemlich jung, wenn ich das sagen darf. Also aus meiner Perspektive.
Liegt im Auge des Betrachters.
Liegt im Auge des Betrachters. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz spannend, da mal zu hinterfragen, wie ist das, sich in so einem Geschäft, was vielleicht komplexer oder komplizierter geworden ist, wenn man mal so ein bisschen am Rande hört, die Spielergehaltsforderungen explodieren und Abgaben sind schwierig und politische Situationen, wie meisterst du diesen Druck oder diesen Stress? Fühlst du dich da schon so diesem Haifischbecken, ich übertreibe es mal ein bisschen, fühlst du dich da schon geerdet oder sagst du, okay, wow, das wird immer komplexer, immer die junge Generation Mensch wird auch immer schwieriger und komplexer. Was sind so da deine Eindrücke, so vielleicht auch von so einem gesellschaftlichen Standpunkt?
Also wenn du das Gesellschaftliche ansprichst, wird natürlich immer schwieriger, Leute zu finden, ne, auch für administrative Aufgaben oder auch kreative Aufgaben. Ich sag mal, an der Kreativität scheitert es meistens nicht, aber meistens dann an dem Willen, Sachen auch bis zum Ende umzusetzen.
Das ist
in allen Tätigkeitsfeldern ein Problem, sowohl Büro als auch in der Gastronomie, auch dafür Leute zu finden, die einfach mitdenken, ne, und die von alleine auch sagen, oh, das ist ein Problem, okay, dann mache ich das jetzt kurz, das kostet mich 10 Sekunden, habe ich das gelöst, weil der Tenor ist leider immer mehr und das soll auch gar nicht dieses Gemeckere sein, wie es immer ist, aber es ist leider die Realität, so wie ich sie oft erfahre. Ja, ich sehe das Problem, aber ist ja nicht mein Problem, dann gehe ich jetzt weiter.
Mhm. Ne?
Und andererseits fragen die gleichen Leute dann aber auch, ja, ich habe da ein Problem, kannst du mir mal helfen? Und dann müsste ich eigentlich sagen, nee, ist nicht mein Problem, ich gehe jetzt mal weiter. Das wäre aber falsch. Aber das ist halt wirklich schwierig, da motivierte Leute zu finden. Das ist nicht unmöglich. Da muss man kreativ werden, in dem Fall. Aber das andere, was du ansprichst, ja, Druck ist ja auch immer im Sinne des Betrachters. Ne? Mhm. Kann man sich natürlich auch selbst künstlich machen. Mhm. Das sollte man nie machen. Mhm. Wenn man einfach verantwortungsbewusst handelt und sich immer selber hinterfragt, kann ich das jetzt leisten oder kann ich es nicht leisten? Mhm. Ich glaube, dann nimmt man sich selber schon mal viel Druck raus. Und wenn man zu dem Schluss kommt, ich kann es nicht leisten, ist die ehrlichste Sache, die man machen kann, einfach andere Leute zu fragen, ob die einen Rat haben, Tipp, helfen können. Mhm. Weil ja, also man kann nicht alles können. Wenn wir alle alles könnten, ne, dann bräuchte ja keiner mehr was machen. Mhm. Dann gibt es keine Dienstleister, weil dann kann ja jeder alles.
Naja.
Du brauchst kein Auto beim Autohändler kaufen, dann kannst du auch selber produzieren. So übertrieben jetzt gesagt. Ne? Mhm. Aber das Menschlichste, was man machen kann, ist einfach, wenn man nicht mehr weiterkommt, Leute zu fragen, die mehr Expertise auf dem Feld haben und daraus zu lernen. Und wenn man einen Fehler macht, ist auch nicht schlimm, machst du den einfach nur kein zweites Mal.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, ne? dieser Teamgedanke. Also man ist sich nicht zu stolz, Hilfe zu holen und auch die einzufordern. Und ich glaube auch, das, was man bei uns im Ehrenamtler-Team sieht, da ist ja, glaube ich, viel Leidenschaft auch dabei. Ich glaube, dass das Arbeit leichter fällt, wenn sie Spaß macht. Ich arbeite in so einer Institution, die nennt sich Schule. Da ist es auch wichtig, dass man Motivation und Spaß hat und auch Teamfähigkeit ausprägt. Und aber ich glaube, hier bei den Füchsen, vielleicht auch so abschließend, ich glaube, dass das sehr, sehr familiär bei uns, glaube ich, ist. Also ich glaube, dass die Wege kurz sind und die Bereitschaft, glaube ich, von vielen Leuten, die jahrelang da sind, sehr groß ist. Ich glaube, das ist auch so ein Faustpfand, was du nicht missen willst, ne? Sicherlich.
Nein, das auf keinen Fall. Alleine kann man das auch nicht schaffen. Aber wie du halt sagst, das funktioniert nur als Team. Mhm. Jeder kann was gut. Keiner kann alles können. Das ist unmöglich.
Ja.
Und dann muss man einfach als Team zusammenarbeiten, sich dann auch nicht zu schade sein, den anderen zu fragen. Mhm. Dann wird ein gutes Produkt raus als Teamleistung. Und man muss natürlich auch immer bereit sein, sich selbst zu hinterfragen. Mhm. Das ist wichtig. Und wenn dann mal jemand kommt, der einfach ein bisschen eingefahren ist und der sagt, das haben wir seit Jahren so gemacht, dann muss man halt auch dann ehrlich sagen zum Beispiel, ja, aber das funktioniert ja seit Jahren nicht.
Dann muss man es ändern.
Und entweder kommt die Person damit klar und man sagt, der richtige Weg wäre dann, ja, wie ist denn deine Meinung dazu? Ne? Stellen wir das doch einfach mal dar. Oder man ist halt dann eingeschnappt, das kann auch alles mal passieren. Ist ja keiner fehlerfrei. Mhm. Aber ich finde es immer besser, wenn jemand offen bei mir das Problem anspricht, ne, oder einfach seine Meinung kundtut. Jeder ist immer anderer Meinung. Man kann nie einer Meinung sein. Mhm. Ich glaube, nur dann findet man eine Lösung, wenn man es offen anspricht. Und ich glaube, das macht uns alle aber aus, auch in dem Team, Ehrenamtler, alle zusammen, dass einfach die Leute offen sind, auch für neue Ideen. Ne, und auch begeisterungsfähig. Und aber auch selber immer Sachen hinterfragen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ja,
sonst wärt ihr ja nicht zu dem Podcast gekommen.
Das ist richtig, ne? Ja. Das ist, glaube ich, ein schöner Schluss. Teamfähigkeit und ja, wie man miteinander kooperiert. Ich danke dir, Tom, für die offenen Worte, für deinen ja sicherlich auch interessanten Einblick in so eine Geschäftsführerwelt und was du so von dem ganzen Geschäft oder von den Füchsen hältst und denkst. Natürlich wünschen wir dir als Chef eine ruhige Saison, dass du, was du gerade gesagt hast, nicht haben wirst, dass du noch ganz schnell umdisponieren und planen musst und finanziell zaubern musst, sondern dass wir einen erfolgreichen und schönen Verlauf haben, dass dieser Platz im Mittelfeld, dass der ein schöner, toller Platz im Mittelfeld wird. Und wünschen dir natürlich ein glückliches Händchen bei allen Entscheidungen, die so anstehen.
Ja, ich wünsche uns allen eine lange Saison auch.
Ja, das
kommt noch hinzu. Ne? Und danke nochmal, dass ich da sein durfte.
Gerne. Das war die 10. Folge von Late It. Ich hoffe, es hat euch und Ihnen alles gefallen und ihr bleibt uns natürlich treu. Und Episode 11 dann in 2 Wochen über den Start der Füchse. Und da hoffen wir natürlich, dass wir dann von den ersten 3 Spielen, das 4., da ist ja erstmal noch spielfrei, dass wir da möglichst viele Punkte erzählen und davon berichten können. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüße aus dem Fuchsbau, euer Olli.
Da, Duisburg, wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse, ganz stark. Und jetzt die Chance, Reifer Tor. Tor!
Da ist es 5:4 und wer macht es? Nano langsam bringt die Füchse in Führung. Ja, Wahnsinn.
Muss natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen.
Schieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.